ARD. MDR Kultur. Café.
Mit Ben Garrett-Hernandez. Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr darüber, dass mir gerade eine Frau gegenüber sitzt, eine Schauspielerin, die Sie zum Beispiel kennen könnten aus Volker Schlöndorffs RAF-Drama Die Stille nach dem Schuss. Damit ist ihr 2000, wie man so schön sagt, der Durchbruch gelungen. Einen silbernen Bären gab es dafür auch gleich auf der Berlinale. Für ihre Rolle in dem Familiendrama Unter dem Eis wurde sie 2007 mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet. Sie spielt im Tatort genauso mit wie auf deutschen Theaterbühnen und in mindestens einer Netflix-Serie. Herzlich willkommen, Bibiana Beglau.
Hallo.
Wir haben eine gemeinsame Freundin, die Leipziger Buchkünstlerin Anne Deuter, für die du auch schon einige Texte aufgenommen hast, stimmt's?
So ist es ja, genau. Wir haben Senfgelb aufgenommen.
Ein Buch über Töchter und ihre Väter, bei dem der Text erst sichtbar wird, wenn man da so mit dem Bleistift über die Seiten schraffiert.
Dann hat Anne Deuter sich mit Buchstaben und Wörtern beschäftigt. Daraus sind Gedichte geworden, die haben wir auch aufgenommen.
Also auch das kommt noch mit rein in deine Künstlermappe. Du sprichst auch Bücher und Hörspiele ein. Gerade hast du auf der Buchmesse gelesen bei einer Veranstaltung der Deutschen Krebshilfe.
Genau, die ist 50 Jahre geworden und da gibt es ein Buch im Mittelpunkt der Mensch. Und da wird die Geschichte und die Entstehung mit der Mildred Scheel, wie sie ihr Amt als First Lady damals benutzt hat, um sozusagen die Krebshilfe ins Leben zu rufen, auszubauen und da auch wirklich nicht locker zu lassen. Und jetzt ist das ja eine sehr, sehr große Organisation mit einer eigenen Forschungsabteilung. Und auch die Begleitung von Kindern war ganz wichtig. Es war mir auch überhaupt nicht klar, dass Kinder genauso behandelt worden sind wie Erwachsene. Also total grausam eigentlich. Und darüber handelt von Heike Specht das Buch, das sie darüber geschrieben hat. Und man erfährt das Schweigen in dieser frühen BRD nach dem Zweiten Weltkrieg, dass eben nicht gesprochen worden ist über diese Krankheit und alles immer so ein bisschen runtergespielt worden ist. Dann, ja, man erfährt die Historie, wie mit Krebs umgegangen worden ist und wo man heute gelandet ist.
Ist es eigentlich wichtig als Schauspielerin, so ganz vielgestaltige Dinge zu tun? Also ist es dir wichtig?
Ja, oder sagen wir mal, es ist eine großartige Möglichkeit, dass ich diesen ganzen Beruf ausschöpfen darf und kann. Also ob ich im Radio ein Hörspiel spreche oder ob ich auf der Bühne stehe oder im Fernsehen etwas machen darf oder eben auch mal einen Film. Das sind ja so verschiedene Berufe eigentlich, die man da macht, ne? Also weil wenn man eine filmerische Tätigkeit hat, hat es sicherlich kaum was mit der Bühne zu tun. Oder wenn man im Radio seine Stimme für eine Figur oder für ein Gedicht gibt, hat das dann auch wieder weder mit der Bühne noch mit dem Film was zu tun. Und dieser große Bereich, den man da abdecken kann beruflich, das ist schon ziemlich cool und toll. Und bei mir kommen ja dann ab und zu noch ebenso performative Sachen auch wieder dazu.
Die Berlinale liegt gar nicht so lange zurück. Ich habe mir sagen lassen, für viele ist es schon ein großer Marathon. Stichwort Berlinale, Stress. Wie war das eigentlich für dich? Kannst du uns nochmal mitnehmen in den Februar zurück in diese Tage? Wie sehen die so für dich aus? Wie sehen in Anführungszeichen vielleicht die normalen Berlinale-Tage aus für Bibiana Beglau?
In dem Fall darf man natürlich an der wunderbaren Eröffnung teilnehmen, die gleichzeitig auch ein Abschied dieses Jahr war, weil die Leitung der Berlinale wechselt. Und dieses Jahr habe ich es eigentlich genutzt, um Leute zu treffen, um Hallo zu sagen, auf bestimmten Empfängen oder RegisseurInnen, mit denen ich im letzten Jahr gearbeitet habe, sie nochmal zu treffen, um ja zu schauen, dass ich als Frau mit über 50 Schauspielerin dann doch nochmal auch wieder einen Job bekomme und nicht vergessen werde. Und da habe ich mich sehr bemüht und dann geht das morgens um 10 los, ne? Irgendwie sich ordentlich anziehen, die Haare kämmen, gut drauf sein und dann rennt man auf den ersten Empfang und dann trifft man den und den. Und dann muss man natürlich auch die Laune hochhalten und dann mutig auf die Leute zugehen und sagen, hallo, ich bin immer noch da, ich habe Lust, schöne Geschichten zu erzählen. Ist da was? Was gibt's? Wie geht's? Wie habt ihr letztes Jahr erlebt? Und so weiter und so fort. Und dann rennt man zum nächsten.
Also eng getaktet so ein Tag.
Relativ auch eng getaktet.
Ja. Du hast da was Spannendes gerade so en passant gesagt, nämlich, dass es gar nicht so leicht ist, ab einem bestimmten Alter Rollenangebote zu bekommen. Das ist ja eigentlich auch kein Geheimnis, dass es wirklich schwierig wird, gerade für Schauspielerinnen, wenn Sie die 40 geknackt haben zum Beispiel schon, oder vielleicht sogar manchmal noch früher, gute Rollen angeboten zu bekommen. Ich erinnere mich da an eine Aktion, die es gab, die hieß Let's Change the Picture. Da haben vor einiger Zeit Schauspielerinnen mehr Sichtbarkeit gefordert, spannendere Rollen für Frauen über 40 oder über 50, weil, ich sag's mal ganz überspitzt, es gibt eigentlich ein sehr enges stereotypes Repertoire. Es gibt die Frau, die sich aufopfert, oder es gibt dann die freundliche Oma von nebenan oder die verzweifelte Frau, die von ihrem Mann, also immer auch im Bezug dann auf den männlichen Punkt, ne, da irgendwie in Szene gesetzt wird. Wie ist das denn bei dir? Ich darf vielleicht verraten, dass du 52 bist. Ja, das können wir sagen. Wie merkst du das denn? Du gehörst ja dann quasi schon voll zur Risikogruppe.
Ja, ich bin die Risikogruppe, weil in meinem Alter gibt es vielleicht 5 Frauen, die das abdecken. Und also wenn wir jetzt vom Fernsehspiel ausgehen, und das war's letztendlich. Und natürlich stellt sich immer die Frage der Staffage, ne? Dass man um die Herren herum staffiert wird oder das männliche assistierend begleitet oder so. Und da ist die Farbauswahl relativ gering. Die Rollen, die dann bleiben, ja, das ist dann eben so den Männern assistierend in ihrer Welt beizustehen. Und ob man das unbedingt nun immer noch erzählen möchte, naja, gut, wir müssen alle unsere Brötchen verdienen irgendwie. Ich habe ja immer, Gott sei Dank, noch das wunderbare Glück, eben auch am Theater zu sein. Und dadurch eh schon so eine Absicherung zu haben. Aber trotzdem denke ich, wenn man in so bestimmte Biografien reinguckt oder jetzt eben, ne, Deutsche Krebshilfe, Mildred Scheel, das ist eine klasse Biografie, die kann man verfilmen. Und das wäre interessant, das war wirklich interessant. So, also da gibt's eigentlich tolle Stoffe.
Aber das ist doch schräg, oder? Ich meine, über die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich, davon ein großer Teil, über 50. Und das sind alles Frauen, die nicht oder nur stereotyp, also holzschnittartig repräsentiert werden in den großen Medien, in Film und in Fernsehen. Über das Theater reden wir gleich nochmal ein bisschen konkreter. Ich muss da gerade dran denken, dass, kennst du vielleicht den französischen Philosophen Didier Eribon? Der hat vor kurzem ein neues Buch rausgebracht über seine Mutter. Das heißt, eine Arbeiterin leben, Alter und Sterben. Und da geht es ihm nämlich genau darum, das sichtbar zu machen, was wir in unserer Gesellschaft immer ausgrenzen. Nämlich, wie geht es zum Beispiel gerade auch Frauen im Alter, Frauen, die auf sich gestellt sind, die vielleicht auch dann ihre Unabhängigkeit verlieren, weil sie zum Beispiel gepflegt werden müssen, ins Seniorenheim kommen und dann keine Stimme mehr haben, die in der Öffentlichkeit gehört werden kann. Wenn wir das jetzt mal so hindrehen, dass wir schauen, okay, wo sind die Stimmen denn im Film, im Fernsehen? Das wäre doch dann eigentlich wichtig, oder? Was müsste sich denn ändern, um denen eine Stimme zu geben, um denen Gesicht zu geben?
Na, es ist ja nun mal die größte Randgruppe der Welt, ja, sind die Frauen. Wir leben seit Jahrtausenden unter dem Patriarchat. Wir können uns das Matriarchat ja gar nicht vorstellen. Also es werden jetzt die ersten, ich hoffe, ernstzunehmenden Schritte veranlasst, dass diese Randgruppe, diese große, große Randgruppe, nämlich 50% der Bevölkerung weltweit in einem bestimmten Alter und nicht nur dort, sondern dass auch ihre Geschichten nochmal anders entdeckt werden und auch erzählt werden. Dazu müssen sich aber erstmal ganz viele Strukturen ja ändern. Und da darf man, glaube ich, einfach nicht aufgeben, sondern man muss eben diese Geschichten finden, populär machen und dann eben den Leuten nahe bringen. Und ich meine, ich finde ja, Fernsehen ist eigentlich ein sehr, sehr tolles Medium, weil wir da eigentlich einfache, aber gute Geschichten erzählen können. Mir ist das Fernsehen manchmal ein bisschen zu einfach, weil es nur so dahin rieselt. Aber man könnte ja auch eine Berieselung auf einem etwas höheren Niveau vielleicht möglicherweise stattfinden lassen. Natürlich, dass die Möhre immer da so nebenher läuft, ist super, ja. Ohne Frage. Andere haben Kanarienvögel oder so. Wir haben halt einen Fernsehen. Auch klasse. Aber da könnte man vielleicht ansetzen, Frauenthemen, also was, ja, wenn ich jetzt schon sage, ja, Frauenthemen, das ist total bescheuert.
Ich hab auch kurz
sondern 50% der Bevölkerung hat auch ein Thema. Wäre ja auch mal schön, wenn man das erzählt. Und das fällt uns aber allen, glaube ich, sehr schwer, weil wir eben eine patriarchale Struktur immer gelebt haben und deren Geschichten gehört haben. Und dann verliert man seine Stimme. Und jetzt wird sie ganz leise wieder entdeckt.
Ja, und hoffentlich dann immer lauter. Ist das im Theater anders? Bekommst du im Theater andere Rollen angeboten?
Im Theater ist es anders, ja, weil das Theater abstraktere Flächen betritt, mit den Thematiken, mit den Bearbeitungen der Thematiken. Und das Theater traut sich natürlich und hat sich also auch immer schon getraut und auch kulturraumübergreifend immer getraut, dass Frauen auch Männer spielen, Männer auch Frauen spielen oder dass auf Geschlechtlichkeit gar nicht so ein Wert gelegt wird, sondern man auf Wesenhaftigkeiten schaut. Also was ist der Charakter hinter dem oder dem Geschlecht? Wenn es jetzt nicht um ein psychologisches Profil geht zum Beispiel, dann kann man solche Sachen machen. Dann sucht man sich eben andere Themen, die verhandelt werden können. Und dann spielt das Männliche und Weibliche nicht mehr so eine große Rolle. Zum Beispiel spiele ich Mephisto oder es gibt...
An den habe ich auch gerade gedacht.
Genau, ne, ja, aber es gab auch, Gott, wie oft habe ich Teiresias schon gespielt? Oder jetzt Nosferatu, den wir alle spielen, aber das sind wie weibliche Nosferatas, ja, könnte man jetzt auch sagen. Ich würde mir aber das nicht als Verkleidung und auch nicht als Travestie, sondern ganz ernst genommen auch fürs Fernsehen wünschen. Und wir haben es neulich irgendwann mal gemacht in einer kleinen Miniserie. Freiheit ist das Einzigste, was zählt, was natürlich ein Kunstprojekt ist.
Von Jan Eichberg und Jan Bonny.
Genau, von Jan Eichberg geschrieben und Jan Bonny auch geschrieben und richtig gemacht. Und da haben wir uns das erlaubt und da war ich dann ein Prinz. Das war sehr schön.
Du hast den Hans gespielt.
Ich habe den Prinz Hans den Ersten gespielt,
ja. In dieser Serie, da geht es um Reichsbürger, die eine neue Zeit für sich ausrufen.
Ja, da geht es um die Reichsbürger, die sozusagen den Überfall auf den Bundestag planen, wie man das macht und welche Problematiken es dann dabei möglicherweise auch gibt und welche Schwierigkeiten, ja.
Ich habe auch mal reingeschaut, das ist schon ein spannendes Stück Fernsehen, sehr laut, schon auf die 12, oder?
Ja, es schließt sich an an eine Tradition, die es im deutschen Fernsehen gibt. Alexander Kluge, Christoph Schlingensief, sicher auch Helge Schneider, also bewegt sich in einem Art dadaistischen Raum, den wir aber im Fernsehen schon sehr, sehr lange kennen und diese Mittel werden eben auch angewendet.
Sie hören das MDR Kulturcafé mit Bibiana Beglau, die am 16. Juli 1971 in Braunschweig geboren wurde. Der Vater war Grenzbeamter, die Mutter Krankenschwester, später dann beide Landwirte. Ein bisschen weiter nördlich hat sie dann studiert an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Und vorher hätte sie beinahe einen anderen Beruf gewählt, auch einen künstlerischen, bei dem man vielleicht ähnlich wie bei der Schauspielerei sich einfühlen muss, was umformen kann, darf, soll, was erschaffen kann. Bibiana, du wolltest Bildhauerin werden, habe ich gehört. Wieso das denn?
Ja, Bildhauern fand ich oder finde das auch immer noch eine großartige Kunstform, also was bildnerisch in einen Raum einfügen oder die äußere Räume zu verändern durch eine bildnerische Arbeit. Das hat mir immer irgendwie gut gefallen, gefällt mir auch immer noch gut. Gehe immer noch in viele Ausstellungen, finde Künstler wie Isa Genzken wahnsinnig toll, wenn sie dann anfängt, in die Räume einzugreifen. Ja, das macht mir großen Spaß, das zu sehen und auch zu machen. Und ja, das war so eine gescheiterte Fantasie, ne?
Ja, hat ja jeder von uns auch so ein bisschen, ne? Ich habe da mal ein spannendes Zitat von Max Ernst gelesen, kennst du vielleicht auch, dass eine Skulptur in einer Umarmung entsteht, zweihändig, genau wie die Liebe. Das fand ich irgendwie sehr schön.
Ach ja, der Max.
Ja, und der dann, konnte das. Und dann sagt er aber auch noch, das ist die einfachste, die ursprünglichste Kunst. Und da habe ich kurz aufgehorcht und dachte, na Moment mal, einfach? Also Bildhauerei finde ich gar nicht so einfach. Und die Liebe ist ja noch viel schwieriger, oder? Wie siehst du das?
D'accord.
Absolut. Müssen wir gar nichts mehr hinzufügen. Aber was mich noch interessiert, warum hat es eigentlich nicht geklappt? Weil du bist ja jetzt nicht hier als Bibiana Beglau, die Bildhauerin im MDR Kulturcafé, sondern Bibiana Beglau, die Schauspielerin. Also was ist denn damals schiefgegangen?
Es hat an Mut gemangelt. Ich war relativ früh in Braunschweig, gibt es auch eine Kunstakademie, eine kleine, aber feine. Und da hatte ich sehr früh habe ich mich da immer schon rumgetrieben und man kannte mich auch. Und so eine kleine Gasthörerschaft durfte ich schon mit 16 dort mitmachen. Und ich hätte einfach das, was ich da gemacht habe, als Mappe abgeben sollen, müssen. Dann wäre ich wahrscheinlich dort genommen worden, denke ich mal. Das habe ich mir nicht getraut. Es war Feigheit. Ich hätte es ja versuchen können. Stattdessen habe ich gedacht, na, Text auswendig lernen kann jeder. Und dann bin ich mal losgezuppelt und habe angefangen vorzusprechen. Das hat dann auch relativ gut funktioniert. Und von da an bin ich dann losgestartet.
Ich möchte fast behaupten, das kann auch nicht jeder. Also hast du vielleicht schon einen ganz, ganz passenden Weg intuitiv für dich gewählt. Du hättest natürlich, wenn du Bildhauerin geworden wärst, hättest du so ein bisschen mehr für dich werkeln können. Stelle ich mir so vor, allein im Atelier hättest vielleicht darauf verzichten müssen, zum Beispiel auf dem roten Teppich. Dieses Schaulaufen, von dem ich ja weiß, dass das eigentlich gar nicht so dein Ding ist, ne? Da vor aller Augen sich die ganze Zeit so zu zeigen, zu präsentieren. Du bist da auch immer noch so ein bisschen aufgeregt, oder?
Ja, in der Tat. Also es war auch in der Schauspielschule natürlich ein Problem, wenn man ein eigentlich eher zurückgezogener Mensch war. Also ich muss jetzt wirklich sagen, war, denn das bin ich jetzt nicht mehr. Für mich war das natürlich schwer, irgendwie nach außen zu gehen. Und das Zeichnen oder dann eben etwas zu gestalten aus Stein oder irgendeiner Knetmasse, war für mich eigentlich schon so richtig. Und deshalb war die Schauspielschule gar nicht so ganz einfach. Auf jeden Fall, die ersten beiden Semester waren eine Tortur. Und ja, und später ist es eigentlich auch nicht wirklich so viel besser geworden, obwohl jetzt geht's, aber es ist, ja klar, es ist, ich bin dann auch immer noch aufgeregt und denke, oh Gott, ich kann das doch alles gar nicht. Ich hab doch, geht doch alles gar nicht.
So. Also du sagst, da hat sich was geändert. Jetzt bist du jemand geworden, der sich besser zeigen kann, der sich gerne zeigt. Als Schauspielerin ja auch gar nicht so verwunderlich eigentlich. Ich frage mich, wie war denn die kleine Bibi so? War sie eher leise, eher laut? War sie eher Bücherwurm, eher Wildfang? Irgendwas dazwischen? Gar nicht so leicht zu sagen? Erzähl mal.
Ach, ich weiß nur, dass ich in so einem Kindergarten, da gab es so ein ganz großes Buch, Peter Pan, so von Walt Disney. Und das war so fast so groß wie ich, dieses Buch. Und das konnte ich so aufschlagen. Und dann habe ich mich in meine Ecke in so einen Schrank gesetzt und dieses Buch sozusagen als andere Ecke. Ich war also hinten im Rücken in der Ecke und vor mir die Buchecke. Und da verschwand ich allzu gern dahinter und habe dann auch so ekelhafte Aktionen gemacht, dass ich so andere Kinder vergrault habe. Indem ich dann so Regenwürmer gegessen habe, damit die mich also ekelhaft finden, dass sie mich in Ruhe lassen und lauter so blöd.
So als Schutzreaktion.
Ja, genau. Ich war eher so, ich dachte, ich bin lieber schon auch ganz schön gerne mit mir selber. So, aber wahrscheinlich auch ein bisschen aus Feigheit, sich der Welt dann nicht so präsentieren zu müssen, weil dieses Talent, auf die Welt zuzugehen, ist natürlich wirklich tatsächlich ein Talent. Und nicht aus Angst auf die Welt zugehen zu müssen, sondern wirklich mit offenen Armen vor ihr zu stehen.
Ja, ich finde es auch eine beneidenswerte Eigenschaft tatsächlich, ne, sich denen zu stellen und nicht die ganze Zeit Furcht davor zu haben, bewertet zu werden. Weil die Leute machen das ja auch nicht immer. Die Leute sind ja auch bei sich.
Ja, also und auch Furcht wovor eigentlich? Und eine Welt ist auch nur dann im Positiven änderbar, wenn man ihr natürlich positiv entgegentritt.
Wie hast du erkannt, dass du doch jemand bist, der sich gerne zeigen will?
Also ich kann auf jeden Fall auf der Schauspielschule, es gab Unterricht, es gab so zwei kleine Studios in Hamburg, die waren staubig, klein, heißer Scheinwerfer drauf. Da hatten wir unsere Rollenunterrichte. Und dann war das irgendwie fertig. Und ich war schon wieder so, Gott, oh Gott, so verzweifelt irgendwie, auch ratlos, weil das, was da geübt worden ist, ich mehr als bedenklich fand. Auf jeden Fall gab es den Punkt, ich setzte mich auf den Stuhl und machte einen Moderator nach, nämlich Ray Cokes. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Ray Cokes hat bei MTV gearbeitet, ist einer der besten Musikjournalisten Englands. Der saß da mit seinen langen englischen Beinen, hatte immer so sehr auffällige Strümpfe an und erzählte wie ein Gott über Musik. Und in einer bestimmten Art, nämlich in dieser berühmten MTV-Art. Und den machte ich so nach und das sah ein Regisseur, mit dem ich dann später sehr viel gearbeitet habe, Falk Richter, sah das und fand das klasse. Meint, was machst du denn da? Und ich so, oh, nichts. Ich mache so ein bisschen Ray Cokes nach aus Langeweile, so für mich. Und er so, aha, ist ja toll. Und da ist unser erstes Stück dann draus geworden. Und da habe ich das so gemerkt, dass eigentlich mir die Sachen schon Spaß machen, aber wenn es dann so dieses dämlich klassische Dahergequatsche ist, dann kann ich auch mit dem Theater eigentlich definitiv nichts anfangen, weil ich darin keinen Sinn sehe, weil ich das andere nicht erkennen kann.
Könnte man dann sagen, wovon du dich angezogen fühlst, ist das Eckige, das Schrille, das Laute, das Kantige, das Schiefe?
Nein, ich glaube, ich sehe diesen Schauspielberuf natürlich als ewige Propagandamaschine. Ich nehme jetzt wirklich tatsächlich dieses Wort Propagandamaschine, um Großherzigkeit, Herzensbildung, eine Art von jammerndem Mitleid, das Mitleid heischende, was wir Menschen haben. Schau, wie ich leide. Ich mache einen bösen Fehler. Ich Diktator, ich Tyrannosaurus Rex, teile meinen Liebsten und Liebste mit dem Schwert in der Mitte. Jetzt weine ich. Seht her, ich habe die Mutter verraten. Und sozusagen die Werbekampagne für den Menschen, den liebenswürdigen, fehltretenden Menschen zu propagieren in einer Propagandamaschine Theater. Das hat mir immer Spaß gemacht zu sagen. Nicht verachten, es passiert uns allen, auch wenn wir jetzt nicht alle die eigene Mutter betrügen und verraten und den Liebsten oder die Liebste in der Mitte zweiteilen. Das sind natürlich große Bilder, ne?
Das stimmt, aber man ist ja schon mal sehr stinkig. Also man muss die Mutter ja nicht töten wollen, um stinksauer zu sein auf die eigene Mutter. Und dann sind das ja auch sehr, sehr starke Gefühle.
Genau, ja. Also diese großen Hausnummern, ja, die sozusagen in einem offenen Raum zu verhandeln und für den Menschen, für das menschliche Dasein zu werben, für uns fehlbare Figuren die Werbetrommel zu rühren, in diesen wunderbaren literarischen Momenten, die es gibt, die es auch in der modernen Literatur gibt. Oder eben wie eine Jelinek, ja, mit ihrer Geschwindigkeit, mit den schnellen Gedanken, mit den extrem witzigen Pointen auf eine Gesellschaft zu gucken. Und das wäre toll, wenn es im Fernsehen oder im Film noch mehr wäre. Aber das ist das, was mich daran interessiert.
Wir stoßen an auf die menschliche Fehlbarkeit mit Bibiana Beglau im MDR Kulturcafé. Bibiana, im vergangenen Jahr warst du bei der Ruhrtriennale, ein großes internationales Kunstfestival, und dort beteiligt an einer Installation mit der Musikerin Polina Lapkowskaja. Mit dabei Texte des Schweizer Schriftstellers Lukas Bärfuß. Da ging es um solche Fragen wie zum Beispiel, sind Stil und Moral miteinander vereinbar? Vielleicht auch so ein bisschen, wie moralisch und unmoralisch darf, soll, muss, kann Kunst sein, um relevant zu werden. Was ist denn dabei für dich rausgekommen? Also was oder wann spricht dich Kunst an? Was muss Kunst können für dich?
Was Kunst können muss, es ist Kunst ist eben da.
Du darfst die Frage auch umdrehen. Vielleicht ist die Frage ja auch schon falsch.
Naja, nee, also ich glaube, man muss anders anfangen. Warum überhaupt Kunst? Das müsste, glaube ich, die Frage sein. Ganz interessant ist, wenn, also dieses erste kleine sogenannte Kunstwerk ist eine Abbildung eines Mammuts. Das ist ganz klein. Das wurde irgendwie gefunden. Weiß nicht, wie viele tausende Jahre alt. Gilt als erste gefundene Kunst. Das heißt, wann hat denn dieser Mensch, dieser erste Mensch, die Abbildung seiner Umwelt vorgenommen als künstlerischen Moment? Denn er hat es ja mit den Händen hergestellt. Das heißt, er hatte irgendwie eine Behausung. Es gab einen Moment der Ruhe. Wahrscheinlich gab es einen Partner, Partnerin. Das Lagerfeuer war vielleicht eben schon da. Ja, man hatte gegessen und plötzlich gibt es einen Moment der Reflexion. Und diese Reflexion schlägt sich um in eine Notwendigkeit, ein Abbild zu erstellen. Kunst hat immer was mit einer Abbildung, ob es eine innere Abbildung ist oder eine äußere Abbildung, aber damit hat es etwas zu tun, auf jeden Fall. Und dass wir Menschen anscheinend Kunst benötigen und brauchen, denn wir wissen, es gibt ja diesen blöden Spruch, schlechte Menschen haben keine Lieder. Der ist gar nicht so doof. Man weiß, dass wenn Menschen in friedlichen Kontexten miteinander leben, eben Musiken entstehen, es entstehen Bilder, es entsteht Literatur, es entstehen Filme, Theater. Es reichert den Menschen an, es ist Herzensbildung. Also Kunst hat etwas auch mit Herzensbildung zu tun, mit dem Draufschauen nicht auf das eigene Ich, sondern in die Welt schauen, auf den Nächsten, auf das Du. Kunst formuliert das Du. Und wenn du mich jetzt fragst, was muss Kunst können, dann muss Kunst uns zum Du führen. Oder irgendwie so. So muss das. Also es ist etwas Kommunikatives, ob es in mir selber stattfindet und mich in einen Kontext in die Welt stellt oder ob es aus mir herausblickend mich zeigt, zu dem Du hingewandt. Das ist, glaube ich, was Kunst macht und tut. Und wir alle wissen, das ist starke oder das ist schwächere Kunst. Dafür müssen wir brauchen, aber keine Fachexperten zu sein. Kunst funktioniert immer. Wenn sie gut ist, funktioniert sie immer.
Aber es ist ja besonders spannend, wie wir dann zu diesem Du kommen. Du hast vorhin ein paar Filmschaffende erwähnt, die da auch eine ganz besondere Filmkunsttradition geprägt haben. Alexander Kluge hattest du, Christoph Schlingensief zum Beispiel, Helge Schneider kann da auch noch mit reinrutschen. Also allesamt Filmschaffende, die mit grotesken Mitteln ganz gerne gearbeitet haben. Wie wichtig ist das denn? Also ist Kunst, die grotesk daherkommt, die vielleicht den Rezipienten, den Zuschauer, den Leser, den Hörer irritiert, hat die Chancen, relevanter zu sein? Gerade weil sie irritiert?
Ob das relevanter ist oder nicht, das vermag ich und will ich auch gar nicht feststellen und sagen. Ich glaube aber, dass auch die dreckige Kunst, wir sagen, wie heißt es bei uns, es sind die schönen Künste, die uns locken. Und da frage ich mich, ach so, und wo sind dann die hässlichen? Auch dort gibt es natürlich das eine und das andere. Und wir sagen ja immer, das muss schön sein und leicht verständlich und rezipierbar und es darf nicht verzweifelt sein, es darf nicht traurig sein, es darf nicht hässlich sein, es darf nicht die Fratze machen, es darf nicht Quatsch machen, es darf nicht clownesk sein. Warum eigentlich nicht? Alle zusammen, alle durcheinander und dann wird es dadaistisch, grotesk, bunt. Und besonders, Jan Bonny ist jetzt wieder ein Vorreiter, jetzt haben wir, gibt natürlich auch ein paar andere, aber mit dem arbeite ich im Moment eben viel und finde ihn ganz toll, weil er sich auch da einreiht. Und ich finde diese fröhlichen Störenfriedinnen irgendwie ganz gut.
Bibiana Beglau beim MDR Kultur Café. Bibiana, aktuell gehörst du fest zum Ensemble des Wiener Burgtheaters. Vor ein paar Jahren, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wann es war, da habe ich dich noch am Münchner Residenztheater gesehen in Die bitteren Tränen der Petra von Kant. Ist ein Kammerspiel, vordergründig ein Melodram, da geht es um eine lesbische Liebesgeschichte, hintergründig geht es noch um viel mehr als das. Es geht um eine Machtpolitik, also wer übt Macht aus und wie und in welche Abgründe menschlicher Beziehungen kann das dann eben auch führen. Und wir wissen, das sind schon Untiefen, die sich da auftun. Und ich weiß noch, dass ich das Bühnenbild auch so spannend fand. Es war so ein weißes Quadrat, ringsherum konnte man durch Plastik- oder Glasscheiben von allen Ecken zuschauen. Es waren Glasflaschen, ganz viele aufgereiht, die waren am Anfang noch ganz, am Ende dann völlig kaputt, überall Scherben und dein Körper mittendrin, der sich da in diesen Scherben wälzte, der sich darauf geschmissen hat, der auch irgendwie fast zu zerbrechen drohte. Und ich weiß noch, wie eindrücklich ich das fand, wie körperlich, wie gewaltig, gewaltsam. Und ich habe mich gefragt, was das mit dir macht, diese Rolle, diese Verzweiflung des Protagonisten, der Protagonistin, auch körperlich so deutlich selber zu spüren. Also ich habe es ja als Zuschauer schon sehr, sehr stark gespürt. Wie fühlt sich das an? Wie kommst du damit klar?
Tja, das sind quasi wie innere Zustände, die ich versuche körperlich zu übersetzen. Es ist ja da auch egal, was verhandelt wird, aber das eigentlich, Fassbinder geht immer davon aus, einer liebt mehr als der andere.
Und kennt man aus der eigenen Erfahrungswelt dann auch manchmal.
Ja, genau, ne? Also, und dann muss man das irgendwie versuchen zu dechiffrieren und was heißt das? Und dass eben die Ungewissheit den Menschen in den völligen Wahnsinn und innerlichen Ruin treibt. Und in eine gewisse Form von Egozentrik. Und das ist gefährlich. Und dafür habe ich versucht, eine körperliche Übersetzung zu finden.
Und der Körper spürt ja auch schon viel früher, was los ist, bevor der Kopf das versteht.
Ja, gute Frage, weiß ich nicht. Könnte sein.
Also mir geht es zumindest so, wenn ich aufgeregt bin oder wenn ich Angst habe, bevor ich mir das eingestehen will, kommen die Bauchschmerzen zum Beispiel. Also irgendwie habe ich das Gefühl, der Körper ist immer schon vorher da. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, in der Tat, das weiß, kann ich auch nicht genau so sagen. Manchmal denke ich aber, es hat was mit Statik zu tun. Also es ist wie ein Bildhauern mit dem eigenen Körper vielleicht. Aber darüber zu sprechen, das würde ich eigentlich fast lieber anderen überlassen, so etwas zu beurteilen. Ich weiß, wie ich diese Wege suche. Ich laufe auch dabei fehl. Das ist jetzt nicht unfehlbar und gelingt auch nicht immer. Aber manchmal gelingt es nicht allzu schlecht.
Wenn du nach so einem Abend, wie zum Beispiel der Petra von Kant, bei so einem Abend, bei dem du dich ja schon körperlich, da sind wir wieder beim Körper, sehr verausgabst. Wenn du nach so einem Abend nach Hause kommst und dann am nächsten Morgen die Zeitung aufschlägst und dann da auch noch liest, dass nicht nur das eigene Zerrissensein, die eigenen menschlichen Untiefen und Abgründe da warten, sondern auch noch die Welt manchmal so schwierig und so verworren aussieht. Krieg in der Ukraine, Krieg in Gaza. Also zu sehen, was wir uns eigentlich alles antun, wir Menschen, dann frage ich mich, wie gut hält man das eigentlich alles aus? Wie gut halten wir überhaupt diese Welt aus? Bist du glücklich in dieser Welt?
Ja, ich habe noch eine schöne Geschichte gehört. Ein sehr alter Mann wurde dann gefragt, sag mal, jetzt hast du irgendwie fast den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, also so alt geworden, über 100. Und, kannst du noch? Und dann hat er gesagt, ich bin so gespannt, wie es weitergeht.
Weil es geht ja immer weiter, nicht wahr? Ja.
So, und ich glaube, Herzensbildung zu verspritzen, zu verteilen, Freude zu verteilen, da zu sein, ich kann mir keine bessere Welt als die, in der wir leben, vorstellen. Das heißt nicht, dass ich natürlich nicht diese schwierigen Zustände sehe, diese Menschen, die unter unfassbaren Repressalien leben. Jetzt für uns ist jetzt aktuell der israelische-palästinensische Krieg oder der Krieg gegen die Hamas, denn man kann, das ist nämlich ganz mit Vorsicht zu genießen, ne, zu sagen, das ist Israel kämpft gegen die Hamas und die Palästinenser, das Volk leidet furchtbar darunter. Oder eben der Krieg in der Ukraine. Aber was ist denn mit Nordkorea? Was ist denn mit der Ausbeutung bestimmter Völker?
Das ist ja endlos.
Das ist so genau. Auch, es ist, ja, es aber ist, was ja. rückt an uns heran? Hm. Und wir gucken immer nur das durch das kleine Schlüsselloch. Und zusätzlich bauen wir dann eben auch noch unsere Abstandshalter ein und schotten uns ab. Anstatt zu sagen, wir nehmen an dieser Welt teil und mögen wir doch versuchen, ein bisschen die Übersicht zu bewahren und nicht zu sehr auf uns selber raufzugucken. Das finde ich eine ganz positive Aufgabe. Und deshalb habe ich auch meistens ganz gute Laune.
Sie hören das MDR Kulturcafé heute mit Bibiana Beglau, Schauspielerin, Sprecherin, beinahe Bildhauerin und passionierte, jetzt kommt's, Taucherin. Stimmt's?
Ach, das unter Wasser ist irgendwie klasse. Ich hatte mal so einen Schnupperkurs gemacht und dachte, nee, das ist ja riesig, das will ich mal machen.
Aber so richtig tief tauchen, dann mit Neoprenanzug und mit Hilfsmitteln oder?
Ja, mit Hilfsmitteln, ja. Also mit Sauerstoffflaschen, nicht Nitrox, Sauerstoff. Und dann noch natürlich mit Blei und Uhren und dem ganzen Geraffel halt. Also viele denken jetzt, ach ja, das macht doch eigentlich jeder. Und es stimmt, Tauchen machen unendlich viele Leute.
Also ich mach's nicht und es liegt daran, dass ich tatsächlich schon seitdem ich denken kann, Angst habe vor diesen tiefen Gewässern. Es war sogar bei mir mal ganz schlimm. Ich habe mich oft im Sommer nur getraut, in den See zu gehen, so bis zur Hüfte, mal einmal ganz kurz in die Hocke gegangen. So, ich war baden, danke. Hast du da gar keine Angst davor, dass da unter dir nichts ist? Oder du bist ja da auch irgendwie so schwerelos, ne? Also keine Bodenhaftung. Finde ich irgendwie auch ein bisschen gruselig.
Nee, das ist nicht gruselig. Also das ist so ein bisschen wie in der Wüste stehen. Man löst sich halt ziemlich schnell auf. Man muss halt in der Tat eher aufpassen, dass man nicht dann so einen Rausch kriegt und denkt, hey, super, ist mir auch nämlich fast schon mal so passiert. Aber nicht, weil ich dann verwirrt war, mein Gehirn verwirrt war, sondern dieser Auflösungsgedanke, dass man auf diesem Planeten eben nur so ein kleines Fitzelchen ist, der hat natürlich auch was ganz wunderbar. Bares. Und wenn man sich dem hingeben würde, wäre es halt auch relativ schnell aus. Ne? Wenn man immer tiefer geht, erdrückt es ein Jahr oder dann bildet sich da giftige Gase im Blut, dann kommt man nicht mehr schnell genug hoch. Und so. Also man würde es nicht überleben.
Glücklicherweise noch nicht passiert, du sitzt mir ja gegenüber.
Genau.
Genau. Und wir sitzen hier gerade in Leipzig im MDR-Studio. Warst du hier im Umland eigentlich auch schon mal tauchen? Es gibt ja in Sachsen zum Beispiel hier auch ganz, ganz viele geflutete Tagebaulöcher. Also ich würde da natürlich nicht reingehen, weil zu tief, aber Kulkwitzer See zum Beispiel gleich ums Eck, 30 Meter tief, kann man tauchen. Warst du schon mal da?
Nein, Süßwasser tauche ich nicht.
Wieso das denn?
Ach, Südwasser, das ist immer so trüb. Also hier, in Mexiko nicht. Aber ich war auch in Mexiko noch nicht in den Löchern. Und nee, das interessiert mich hier nicht so. Ich, ganz blöd, Hobby tauchen. Ich gucke bunte Fische.
Aber das ist doch auch wunderschön.
Ja.
Das kann ich gut nachvollziehen.
Aber hier sind die Fische grau. Da gucke ich nicht hin.
Müsste man welche importieren, aber das wäre dann wieder nicht gut fürs Ökosystem. Also von daher vielleicht keine gute Idee, die bunten Fische im Kulkwitzer See auszusetzen. Viviana, du spielst ja oft Figuren, denen es, sagen wir mal, offensichtlich nicht so gut geht, die an ihrem Leben so ein bisschen verzweifeln, die leiden, die anderen Leid zufügen. Und das Tolle ist, ich finde, du bietest dem Publikum da ja auch wirklich eine riesige Palette, in die man sich auch mit einfühlen kann. Und jetzt drängelt sich mir diese, ja, schrecklich offensichtliche Frage auf. Du tauchst in die Tiefe, du spielst diese Rollen mit so vielen Untiefen. Warum denn immer der Abgrund? Was ist das für eine Liaison?
Ach, ich glaube, weiß ich auch nicht genau. Ja, tolle Frage. Nee, kann ich gar nicht so beantworten. Was ist denn das mit mir und im Abgrund? Der Abgrund ist halt abgründig. Das ist halt interessant. Hinterm Tor des Hades, da passieren eben Dinge. Unvorhergesehen, grausam. Das Leben als Schlachtengemälde. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen.
Ne, so richtig rein fällst du ja dann auch nicht. Ne? Das ist ja das Gute daran. Du gehst auf Wanderschaft, aber du kommst immer wieder zurück.
Ja, die kommen, meine Figuren kommen immer wieder zurück, ja.
Du selbst auch?
Ich selbst auch, ja. Also vielleicht bin ich so ein Talwanderer oder irgend sowas. Andere rennen halt auf den Gipfel und ich dann eben durchs Tal. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen.
Oder hinein ins Meer, im Neoprenanzug zum Beispiel. Viviana Beglau im MDR Kultur Café, die in Wien lebt und in Berlin. In Berlin auch schon eine ganze Weile.
Ich bin nach Berlin gezogen 2004, war aber davor sehr, sehr viel schon immer in Berlin. Also das war immer schon meine Wahlheimat.
Das heißt, du kennst noch das coole Berlin, in dem man sich noch die Miete leisten konnte?
Ja, ich kenne auch das coole Berlin der 90er Jahre. Ja, ganz toll. Ich glaube, ich mochte immer dieses komische, zusammengedrängelte Loch, was ja aber dann doch flächenmäßig doch sehr weit war. Die Subkultur, dass Menschen immer aus irgendwas anderes oder Neues oder gemacht haben, immer sich Räume erfunden haben mit sehr wenig Mitteln. Immer ein bisschen stinkstiefelig waren, aber durchaus humorbegabt.
Die typische Berliner Schnauze.
Ja, und das fand ich eigentlich immer toll an Berlin. Das mochte ich. Und ich mag gerne den Zungenschlag. Finde ich halt auch klasse. Ja.
Und wie lebt sich's heute?
Naja, es ist ja modern geworden. Man versucht wirklich mal so eine Art ernstzunehmende Großstadt zu sein. Ich hoffe, es geht schief. So ist es heute.
Viviana, du spielst neben deinen Theaterengagements auch in Film und Fernsehen, haben wir schon drüber gesprochen, auch eine Netflix-Serie, King of Stonks. Habe ich noch nicht gesehen, ich muss es gestehen. Was ist das für eine Serie?
Da habe ich eine ganz kleine, herrliche Rolle. Ich bei King of Stonks, ich komme da vorbei. Woher weißt du denn das? Also, weil das ist wirklich sehr, sehr, eine sehr kleine Rolle.
Ich habe gut recherchiert.
So. Ich spiele die Ehefrau von Matthias Brandt und das ist eine sehr komische, sehr lustige, sehr seltsame Figur, die Ehefrau. Und mein Vater ist Joachim Krohl, der sich dann natürlich auch mit Matthias Brandt schlägt. Eine wunderbare Schlägerei zwischen den beiden wunderbaren Schauspielern. Und ich bin sozusagen die Ehefrau. Ja.
Okay, alles klar. Kann man sich also mal angucken, die Netflix-Serie King of Stonks. Viviana, welche Projekte reizen dich denn noch so? Also was hast du denn noch nicht gespielt? Wo könnte es denn noch hingehen? Wir haben am Anfang unseres Gesprächs auch ja darüber diskutiert, dass es zu wenig vielfältige, interessante, spannende Rollen gibt für Frauen, gerade für Frauen ab 40, 50. Gibt es da noch was oder mal wieder einen Mann spielen?
Ich würde in der Tat gerne in einer Männerwelt eine Pionierin spielen wollen. Also zum Beispiel in der vielleicht Weltraumfahrt eine Frau, die dort in dem Business tätig ist. Das finde ich interessant. Es gibt eben sehr tolle Frauenbiografien, die man noch zu erzählen sind. Ich würde gerne mal so eine Fliegerin spielen, die so allein über Afrika fliegt. Oder
so eine Amelia Earhart zum Beispiel.
Genau, so, ja. Also die da im Hangar steht und neben den Männern halt ihre Motoren wieder zusammenschraubt. Denn das haben die Frauen ja gemacht. Die Männer immer so gucken, oh Gott, was soll das werden? Ein Kuchen oder was? Und dann haben diese Frauen sich diese Eskimo-Anzüge angezogen und sind dann in diese Zirrwolken geflogen. und haben unglaubliche Strecken zurückgelegt.
Und sie sind auch wieder zurückgekommen.
Und sie sind zurückgekommen. Ja. Und sie waren genauso gut wie die Männer. Also das würde ich gerne sehen. Oder ich würde auch, das würde ich auch irre gern machen, wirklich tatsächlich einfach zu sagen, ist doch egal, lass uns doch die Figur mal so nehmen, wie sie ist. Und dann ist sie halt auch mal im Film ein Mann oder eine männliche Figur. So, also das einfach umdrehen, zu sagen, Geschlechtlichkeit ist mal egal und wir finden einen Stoff, eine Erzählung, wo wir sagen, das kann jetzt ein Er oder Sie sein. Und drumherum ist es aber auch, wie löst es sich auf? Ich will nicht die Fragen männlich-weiblich auflösen, das meine ich nicht. Aber eine Geschichte zu erfinden, wo man sagt, die und die Figuren, Eigenschaften eignen sich, da brauchen wir jetzt nicht dezidiert die Geschlechtlichkeit für.
Sagt Bibiana Beglau im MDR Kulturcafé. Aktuell ist sie zu sehen im Burgtheater in Wien mit dem Stück Nosferatu. Auch schon wieder so ein Abgrund, in den sie nicht hineinfällt. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch hier bei MDR Kultur, Bibiana. Beim nächsten Mal, wenn du Leipzig besuchst, würde ich aber vorschlagen, nimmst du trotzdem mal den Neoprenanzug mit und schaust dir mal das Umland an. Die Seen sind gar nicht so trüb, wie du denkst.
Na gut, ich versuche es.
Ja, überredet?
Ja.
Fantastisch. Gut. Vielen lieben Dank.
Vielen lieben Dank dir. Mach's gut.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.